Hier bei Club Luxus haben wir eine Live-Schalte ins Museum für Kommunikation. Dort ist unser Moderator Christopher Müller dort. Hallo Christopher, wir schalten jetzt zu dir live ins Museum für Kommunikation.
Hallo Marcel, ich kann dich gut und deutlich hören. Mit der Technik klappt alles. Ich sitze hier in der Ausstellung Hashtag Neuland und da geht es um Digitalisierung und die Vor- und Nachteile dieser digitalen Welt. Und über dieses Thema werde ich auch heute noch sprechen, denn ich bin nicht alleine. Neben mir sitzt heute mein heutiger Gast, Karl-Heinz Wolf. Er ist Funkamateur und war über 12 Jahre lang Mitglied im Ortsverband Frankfurt. Ja, und mit ihm werde ich gleich unter anderem über seine Tätigkeit als Funkamateur sprechen, wie wichtig diese vor allem in Krisenzeiten ist und wie Digitalisierung unsere Kommunikation beeinflusst. Herr Wolf, schönen guten Tag.
Ja, hallo erstmal, wie man so schön sagt. Aber wir funken doch alle. Ja, ja, funken Sie auch? Ja?
Nein? Ich bin kein Funkamateur.
Nein, aber ganz einfach mit diesen Dingern hier. Ja, funkt heute jeder. Mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger unbewusst.
Mit dem Handy.
Mit dem Handy, ganz genau. Deshalb habe ich das mal so ein bisschen hierher gehalten. Und das Angenehme ist, unter Funkern duzt man sich. Ja, deshalb lassen wir das Herr Wolf jetzt mal weg. Mein Name ist Karl-Heinz und dabei bleiben wir auch.
Und ich würde sagen, neben uns sitzt auch noch Tine Nowak. Sie ist Kuratorin von der Ausstellung Hashtag Neuland und wird uns kurz etwas dazu sagen, zu dieser Ausstellung, worum es hier denn überhaupt geht.
Hallo, hier ist Tine Nowak aus der Neuland-Ausstellung und in der Ausstellung zeigen wir bis zum 18. Oktober Themen der Digitalisierung. Und zwar, wir haben uns gefragt, wir zusammen mit der Nemetschek-Stiftung, wo sehen wir als Einzelperson oder auch in der Gesellschaft den digitalen Wandel? Kommt der eigentlich auch in unserem Alltag vor? Und wir versuchen das in 5 Themeneinheiten hier zu thematisieren. Wir beschäftigen uns, was hat Digitalisierung mit unserer Identität zu tun? Was mit Kommunikation? Was ist, wenn Kommunikation nicht funktioniert? Hate Speech zum Beispiel. Optimierung. Viele von uns haben manchmal so Tracker und zählen die Schritte. Beziehungen, Wissen und Orientierung. In all diesen Bereichen fragen wir, was hat eigentlich die Digitalisierung mit uns zu tun? Und das ist genau das, was hier im Ausstellungsraum normalerweise im Museum passiert. Ganz selten haben wir sowas wie ein Live-Talk wie jetzt und da würde ich auch schon direkt zurückgeben.
Dann übernehme ich noch einmal, denn neben mir sitzt mein Gast, Karl-Heinz. Du bist Funkamateur, so richtig, seit über 12 Jahren Mitglied im Deutschen Amateur-Radio-Club. Herr Wolf, wofür steht denn überhaupt DARC?
Genau, für Deutscher Amateur-Radio-Club. Dafür steht DARC. DARC ist so einer der größten Vereinigungen von Amateurfunkern. Oder Funkamateuren, richtig gesagt. Es gibt noch andere. Ja, es sind etwa in Deutschland haben wir um die 70.000 Funkamateure, lizenzierte Funkamateure. Rund die Hälfte davon sind im DARC organisiert. Aber da die Prüfungen staatliche Prüfungen sind und nicht von irgendeinem Club abhängig sind, kann ich natürlich auch ohne Mitglied in einem Club oder in einem Verein, Verband, kann ich funken. Ja, sowas stelle ich mir zu Hause hin und dann geht's los. Es gibt eine ganze Menge an Vorteilen für den DARC, die dafür sprechen. Eine ist eine zentrale Interessensvertretung gegenüber der Bundesnetzagentur, gegenüber ganz allgemein der Politik.
Mich würde noch interessieren, man ist Funkamateur. Was macht man als Funkamateur denn? Kann man das so einfach runterbrechen?
Das ist ein bisschen schwierig, weil Amateurfunk hat so viele Facetten, das jetzt generell mit einem Wort zu beantworten, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich fange einfach mal an. Amateurfunk ist im Wesentlichen Kommunikation. Und zwar zwischenmenschliche Kommunikation. Völlig egal, ob ich Bilder nehme, ob ich Sprache nehme, ob ich Morsetexte rüberschicke oder wie auch immer. Die Endpunkte sind immer Menschen. Es ist völlig offene Kommunikation. Es wird nichts verschlüsselt. Das ist wesentlich. Ja, im Gegensatz zu anderen Funkdiensten oder Kommunikationsdiensten mal allgemein gibt es kein Limit für die Menschen, die zuhören möchten. Einfach nur zuhören. Ja, Die Gemeinschaft, die pflegt sich. Also es ist etwas anderes, ja, wie eine Facebook-Gruppe, die kommt zusammen, löst sich wieder auf. Wer eigentlich dabei ist, und einmal, wir sagen immer hochfrequenzverseucht ist, der ist immer dabei. Ja, dann bleibt auch dabei. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal schlägt der Beruf zu, manchmal schlägt die Familie zu. Ja, irgendwann entsinnt man sich wieder des Hobbys, ja, und macht weiter.
Du hast das jetzt gerade schon ganz cool angesprochen. Ganz kurz würde ich mit dir noch einmal auf Digitalisierung ansprechen. Du hast über Facebook gesprochen unter anderem. Ja, Digitalisierung ist einfach eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Warum ist denn Amateurfunk trotz dieser schnellen Entwicklung heute noch brandaktuell, noch heute noch up to date?
Also das erste Mal wehre ich mich gegen diesen Begriff Digitalisierung ohne Ende, weil er schlichtweg falsch ist. Ja, digitalisieren, das mache ich mit Bildern. Ja, analoge Werte in digitale Werte übersetzen. Oder der eigentliche Ursprung des Begriffs Digitalisierung kommt aus der Medizin, nämlich die Verabreichung von Digitalis. Ja, machen wir hier nicht. Richtig wäre, digitale Transformation zu sprechen, darüber zu sprechen. Ja, und digitale Transformation, was schätzt du denn, seit wann es die gibt?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Ja, tatsächlich. Ist ganz einfach. Ja. Wir haben angefangen im 17. Jahrhundert, da war nämlich ein Herr Leibniz, der hat das Binärsystem entwickelt. Ja, das ging weiter über einen Herrn Babbage, ja, der den ersten Computer entwickelt hat, mechanisch. Ja, das ging weiter, ja, über einen Herrn Morse, ja, der über lange Strecken Texte übertragen konnte. Ja, warum? Weil er blinde Schüler hatte und er wollte sich auch mit denen verständigen. Dann gab es die Brailleschrift. Ja, da gab es so viele Dinge. Und der richtige Schwung kam rein, ja, in die Digitalisierung, ja, mit der Erfindung eines kleinen Speicherbausteins, einem Flipflop. Das war 1910, auf Röhrentechnik basierend. Und so ging das immer weiter. Also das Thema Digitalisierung, nennen wir es einfach mal, auch wenn es nicht richtig und korrekt ist, nennen wir es einfach mal so, ist eine Geschichte des Wandels und der Änderung.
Karl-Heinz, wie bist du denn wie bist du Funkamateur geworden?
Aus Langeweile. hört sich jetzt verrückt an. Nee, Kommunikation, Elektronik, ja, und so etwas, das hat mich immer interessiert. Immer heißt so etwa ab dem 5. Schuljahr. Ich habe all mein Taschengeld für dieses Zeug ausgegeben, war immer technikaffin. Mein Beruf ging in diese Richtung.
Welchen Beruf hattest du?
Informatiker. Ja, ich war einer der ersten Informatiker. Übrigens, ich habe keine Angst vor den Hackern heute. Ich habe Angst vor den Informatikern der ersten Stunde, die jetzt in Rente gehen. Ja, die haben an manchen Ecken mehr drauf als die Hacker heute. Also gut, da ist ein anderes Thema. Ja, dann war ich halt beruflich eingebunden und irgendwann war ich als Unternehmensberater sehr, sehr viel unterwegs. Und in den Abendstunden, die Möglichkeiten, da kreativ zu sein, die sind sehr, sehr beschränkt. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, du könntest doch eigentlich mal deine Amateurfunklizenz machen. Habe mir dann Sachen aus dem Internet zusammengesucht und Literatur besorgt und habe in den Abendstunden ein bisschen gelernt. Das war auch der Reiz, kannst du noch das bisschen Mathematik, was du früher mal gelernt hast während des Studiums, anwenden? Naja, und für die E-Lizenz, das war in zwei Abenden erledigt, das war nicht die Herausforderung. Und dann kam halt, machst du gleich die große Lizenz, war ein bisschen mehr Herausforderung. Und in meinem Wahnsinn habe ich mich dann zur Prüfung angemeldet. Wahnsinn, weil ich habe mir eingebildet, dass alles andere, das Gesetzeskunde und Betriebstechnik, das lernst du alles noch so, das liest du einfach durch und das sitzt. War nicht so einfach, gebe ich zu. Trotzdem meine Prüfung geschafft und mache das jetzt seit 2005.
Also ich höre heraus, man braucht ein paar Voraussetzungen, um Funkamateur zu werden. Wenn ich jetzt Funkamateur werden möchte, ich war nicht besonders gut in Mathe in der Schule, ehrlich gesagt, habe aber als Kind ganz viel Zeit mit den Walkie-Talkies verbracht und mit meinen Freunden immer damit gespielt. Was brauche ich noch für Voraussetzungen, um Funkamateur zu werden?
Also das Wichtigste ist, du brauchst nicht verrückt zu sein, um das Hobby auszuüben, ja, aber es hilft. Ja, also mit anderen Worten, eine gewisse Affinität, die ist schon notwendig. Das muss aber keine Technikaffinität sein. Wichtig ist daran, wie bei allem, man muss daran Spaß haben. Und ein schlauer Mensch hat gesagt, nur das, was dir wirklich Spaß macht, ja, das machst du auch gut. war zufällig der Gründer von Microsoft, aber ist ja auch in Ordnung. Ja, so, und man muss es einfach nur locker sehen. Funkamateure gibt es aus allen Bereichen der Gesellschaft. Ja, ich sage jetzt mal einfach von den Berufsgruppen her. Vom Handwerker, ich sage vom Schlosser, vom Bäcker, ja, vom Schreiner, ja, bis hin zu königlichen Hoheiten. Also Juan Carlos ist einer zum Beispiel, der König Hussein von Jordanien war ein anderer, ja, oder auch Schauspieler, Stuart Granger, der früher den Old Shatterhand gemimt hat, ja, der war die Priscilla Presley, ja, die ist Funkamateur, ja, und soweit ich gehört habe, ja, auch einer, der richtig tolle Stimme hat, ja, Bruce Springsteen, ja. Ja, all solche Dinge finde ich schon fantastisch. Also
die Funkamateure sind also auf der ganzen Welt verstreut. Ich glaube, über 2 Millionen sind es auf der ganzen Welt.
Ja, es sind rund 2,5 Millionen.
Was machen die denn bei sich im Keller oder im Wohnzimmer? Wie kann man sich die Arbeit als Funkamateur vorstellen?
Also erstmal selten als Arbeit, ja, sondern einfach nur ambitioniert zu sein. Also es gab da unlängst einen Kollegen in Norddeutschland, ich komme jetzt nicht mehr auf Namen, aber ist auch egal, der hat zusammen mit den Chinesen den Satelliten, der um den Mond geflogen ist, ja, betreut. Einfach aufgrund der räumlichen Distanz zwischen China, ja, und einer Leitstation, die auch in, ich glaube, in den Niederlanden irgendwo war, hat er ja diesen Satelliten mitgesteuert, so dass quasi eine rundum 24 Stunden Betreuung möglich war. Ja, wenn die Erde sich vom Mond weggedreht hat, ja, dann konnten die Chinesen nicht hochfunken, aber der Kollege aus Norddeutschland und umgekehrt. Ja, also fantastische Leistung, und das hat er quasi für lau gemacht.
Hier gibt es in der Tat eine Funkstation auf dem Dach des Museums für Kommunikation in Frankfurt. Wer nutzt denn diese Station und vor allen Dingen für welche Zwecke? Karl-Heinz Wolf ist ja bei mir zu Gast. Er ist Funkamateur.
Also, die Funkstation nennt sich DL0DPM. DL, ja, für Deutschland, auch wieder so ein Länderkürzel. 0 steht für Clubstation, DPM für Deutsches Postmuseum. Die Station hat normalerweise in der Woche, ja, dienstags vormittags, donnerstags vormittags, freitags vormittags und jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet am Nachmittag. Das hat sich natürlich durch Corona jetzt alles verschoben. Wir haben etwa so zwischen 5.000 und 6.000 Besucher in der kleinen Station da oben pro Jahr. Ja, und gibt es natürlich ein paar Highlights. Ich sag mal das Museumsuferfest, die Nacht der Museen, Internationaler Museumstag, ja, kommen Besucher hier aus dem Museum direkt zu uns hoch. Die typische Situation ist, ja, wir haben einen Aktionstag, Kids Day nennt er sich, ja, da kommen Familien mit Kindern und die Kinder dürfen funken. Ja, unter Aufsicht, das ist eine Sondergenehmigung durch die Bundesnetzagenturen, die dürfen dann mal probieren.
Denn normalerweise braucht man dafür eine Lizenz.
Normalerweise braucht man eine Lizenz, ja, hören darf jeder ohne Lizenz, aber selbst die Taste drücken zum Funken muss lizenziert sein.
Wie weit darf man denn mit der Funkstation auf dem Dach vom Museum für Kommunikation funken? Also wie weit geht das?
Ja, die Gegenfrage. Ja, es geht rund um die ganze Welt und noch weiter. Ja, also so weit, wie sich die elektromagnetischen Wellen gerade ausbreiten. Also wir haben schon die ISS gehört. Die ISS hat ja auch eine Amateurfunkstation oben, echt? Die Internationale Raumstation. Ja, damals mit dem, wie heißt der, Alexander Gerst. Ja, das war ein interessantes Projekt, das der Carlo gemacht hat mit einer Schule, ja, einer Wörderschule. Die haben dann direkt mit ihm gesprochen. Ja, ich habe schon die ISS früher gehört. Ja, man könnte sich jetzt mal die Bahn angucken und solche Sachen, kann man alles nachverfolgen. Thomas Reiter als Beispiel, der ja aus dem gleichen Dorf kommt wie ich, wir waren auch nur auf der gleichen Schule, nur war halt ein paar Jahre später, weil jünger, ja, und hat halt eine ganz andere Karriere gemacht. Den haben wir schon auf der MIR gehört, ja, ein Funkkollege, den ich seit meinem 15. Lebensjahr kenne, hat von seiner Station aus mit ihm geschwätzt, also lustig einfach.
Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man gerade tatsächlich mit der ISS spricht?
Ist nicht aufregend.
Nicht aufregend.
Es ist aufregend insofern, weil es nicht so häufig vorkommt. Aber darf ja auch jeder mithören und man unterhält sich ganz normal. Ja, so nach dem Motto, ja, Thomas, DF4TR, das ist ein Rufzeichen. Ja, wie geht's dir? Und Funker duzen sich, kein Problem. Genauso wie der König Hussein mal auf die Frage geantwortet hat, wie soll man ihn denn im Funk nennen? Aber erstmal einen Moment Pause. Ja, also nicht königliche Majestät oder Hoheit oder wie auch immer. Nein, Hussein, ja, und sein Rufzeichen. Ende. Ja, so funktioniert das.
Ja. Ein sehr sympathisches Völkchen, die Funkamateure auf der ganzen Welt.
Ja.
Ja, Karl-Heinz, never give up, never surrender to infinity and beyond. Das steht unter deiner E-Mail-Adresse. Sind das jetzt nur Filmzitate oder was kann ich damit anfangen?
Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Das hat mit dem Amateurfunk überhaupt nichts zu tun. Hat einfach damit zu tun, dass mein Sohn seit etlichen Jahren krebskrank ist. Ja, und wenn man das sieht, ja, er hat sich ein anderes Motto an die Tür geschrieben, ja, von Apollo 13. Ja, to fail is not an option.
Das ist ein sehr schöner Spruch.
Ja, also, und das andere passt auch darunter. Ja.
Aber es passt tatsächlich auch zum Amateurfunk, ja. Gewissermaßen. To infinity and beyond.
Ja, genau.
Mich würde interessieren, das Hobby hat ja sehr viel mit Technik zu tun.
Ja.
Man arbeitet sehr viel mit Maschinen, aber das Hobby kann auch sehr sozial sein. Warum?
Ja, weil es einfach um Gemeinschaft geht. Es geht nur um Gemeinschaft, was die Kommunikation angeht. Es geht aber auch um die Gemeinschaft in einem, ich sag mal, in einem Club. Ja, es geht um die Gemeinschaft, ja, zusammen ein Ziel zu erreichen, ein Ziel in der Form, ja, ich möchte ein Gerät bauen. Das Gerät ist aber für mich viel zu komplex. Ja, auf wen kann ich zurückgreifen? Ja, der eine ist Spezialist in Hochfrequenztechnik, der andere Niederfrequenz, weil ich musste das Signal irgendwie hörbar machen. Der nächste kann Computer programmieren. All solche Dinge. Ja, und dann finden sich plötzlich Arbeitsgruppen auch länderübergreifend hinweg. Also ich denke da zum Beispiel an Packet Radio, das ist ein Datenübertragungsprotokoll. Ja, das hat sich von England über Brasilien, ja, nach Europa und dann nach Amerika entwickelt. Ja, ganz tolle Sachen. Oder ein technisches Übertragungsverfahren, Hochfrequenzübertragungsverfahren, das nennt sich SSB, Single Sideband Modulation. Da muss man sich Folgendes einfach vorstellen. Früher Radio, alles AM, Amplituden moduliert. Das heißt, ich habe beim Spektrum links und rechts der eigentlichen Frequenz übertrage ich Energie. Brauche ich aber nicht, um eigentlich nur Sprachinformationen zu übertragen. Da reicht mir auch die Hälfte aus, nur ein Teil des Spektrums. Den Rest filtere ich weg. Das heißt, ich komme mit der gleichen Energie, die ich nachher abstrahle, ja, wesentlich weiter, so etwa das 1,4 bis 1,6-fache, je nachdem. Das ist schon eine ganze Menge, ja, und es ist sogar sehr ökonomisch. Ja, meine Batterien brauchen nicht mehr so groß zu sein, meine Akkus, meine Generatoren, ja, ich zapfe nicht mehr so viel Strom von den Kraftwerken ab und so weiter. Solche Entwicklungen, die kommen aus dem Amateurfunk.
Und so kann man mit Menschen auf der ganzen Welt sprechen, kommunizieren. Aber der Amateurfunk kann auch in Krisengebieten helfen, wie das.
Also das war früher der Fall, dass der Amateurfunk, ich sag mal, die Bestellung oder die Notwendigkeit von irgendwelchen Medikamenten in Südamerika im Dschungel, ja, dass das weiter geleitet wurde, ja, und die Medikamente wurden dorthin geflogen. Auf der Kon-Tiki, ja, Thor Heyerdahl, waren Funkamateure an Bord gewesen, ja, die Nachrichten verbreitet haben, ja, und wie der Kahn fast abgesoffen ist, mit anderen Worten vollgelaufen, vollgesaugt war, konnte die noch die letzten Nachrichten überbringen. All solche Dinge eben. Heute ist das weniger der Fall, in Anführungsstrichen. Diese Dinge sowieso nicht, dafür gibt es Satellitenfunk. Ja. Aber wir stellen uns mal ein anderes Szenario vor. Jeder kennt das Thema Tsunami. Ja, jüngste Vergangenheit, was da im Indopazifik los war, es war die Hölle. Landstriche voller Touristen. Die Hilfskräfte kommen, ja, und ich bin noch nicht mal in der Lage, meinen Lieben zu Hause eine Nachricht zu schicken, die bedeutet, mir geht's gut, macht euch keinen Kopf. Der Heimflug dauert ein bisschen länger, aber macht euch keinen Kopf. Keine Chance, weil es geht kein Handy, es geht kein Festnetz, es gibt keinen Strom. Ja, und die Hilfskräfte brauchen ihre Satellitenkommunikation für ihre Zwecke. Habe ich nun einen Funkamateur mit so einer kleinen Kiste, ja, etwas größer wie das, ja, und eine richtig große Antenne nach oben, und er sitzt vor seiner Morsetaste, ja, dann hat der mit seiner kleinen Kiste weltweit Möglichkeit, Verbindungen herzustellen. Und der Gag ist halt der, durch den Hamspirit leiten wir solche Nachrichten im Notfall weiter. Im Normalfall dürfen wir das nicht, aber im Notfall machen wir das auch.
Also auch da sind die Funkamateure sehr sozial und helfen sich gegenseitig.
Ja, also wir haben zum Beispiel in Deutschland nicht die Möglichkeit, unsere Funkgeräte an das Telefonnetz anzubinden. Das ist nicht gestattet. Ja, in den USA ist das gang und gäbe. Ja, da spielen die nationalen Regulatorien eben eine Rolle. Ja, und dann kann ich auch ein Telefongespräch per Funk weitervermitteln. Ja, hier geht das nicht.
Also Funkamateure sind kennen sich nicht nur mit der Technik aus von Funkstationen, sondern sind auch sehr, sehr sozial, und es ist eine große Community, das kann man so sagen, oder?
Ja, definitiv. Und es sind halt Neuem immer gegenüber aufgeschlossen. Und nochmal, die Nationalität, ja, oder der Glaube oder die politische Einstellung spielen da überhaupt keine Rolle. Wenn wir Besucher oben haben, kommt immer wieder die Frage, ja, wie lernt ihr denn Menschen kennen und so etwas? Und sage ich, nein, das ist genauso wie bei allem anderen auch. Ja, man sieht sich, geht aufeinander zu, man hört sich, geht aufeinander zu. So, und irgendwann stellt man fest, der ist absolut in Ordnung oder ist schlichtweg ein Idiot. Ja, und das ist völlig unabhängig, ja. Bei manchen dauert das eben Sekunden, bei manchen dauert das Jahre, und bei den meisten, das ist das Schöne, passiert das nie. Und unabhängig von der Nationalität kann das in Bruchteilen von Sekunden passieren oder in Jahren. Also wenn man mit dieser Einstellung rangeht, ja, dann ist es mir egal, ob ich mit jemandem aus dem Oman kommuniziere, ja, mit dem Russen, mit dem Chinesen oder mit einem Amerikaner oder einem Mexikaner oder wem auch immer.
Karl-Heinz, vielleicht magst du noch einmal erklären, ganz kurz, was machst du als Funkamateur?
Als Funkamateur habe ich mir ein paar Sparten ausgesucht in deinem Hobby. Das ist der Digitalfunk, ja, durch meine berufliche Zeit geprägt. Ja, und das ist sowohl hier im Museum für Kommunikation als auch extern Kurse zu machen, ja, so dass man einen Amateurfunk lernen kann. Das mache ich nicht allein, das macht eine ganze Gruppe. Die Gruppe hat sich quasi hier aus der Museumsgruppe zusammengesetzt und ist mittlerweile auch ein bisschen erweitert. Und wir haben in den vergangenen 10 Jahren schon über 100 Funkamateure in die Luft gebracht. Das macht einen Heiden Spaß, solche Sachen zu vermitteln. Der jüngste Funkamateur war 11, älteste 72. Den wollte die Bundesnetzagentur noch mal sehen, aber das ist nicht so tragisch. Ja, dass die junge Dame, die Laura, hat mit 11 Jahren ihre Lizenz gebaut. Hervorragend. Also es ist nicht schwer, man muss nur engagiert sein, man muss nicht verrückt sein, aber wie schon gesagt, es hilft. Ja, und hier im Museum, es ist einfach toll, mit Menschen zusammenzukommen, die was über das Thema Funk ganz allgemein lernen wollen. Hm. Amateurfunk nur zu Demonstrationszwecken hier.
Und es ist ein sehr beliebtes Hobby. Über 2 Millionen Menschen machen das auf der ganzen Welt, sind Funkamateure. Und genau darüber sprechen wir gleich und noch weiter hier bei Club Luxus, unter anderem über den Amateurfunk, über Digitalisierung und wie es weitergeht mit dem Amateurfunk. Karl-Heinz, Digitalisierung, das ist eine, oder wir haben eben schon gesagt, digitale Transformation, so hieß es, glaube ich, richtig, ist eine sehr, sehr schnelle Veränderung.
Ja.
Hast du Angst, dass der Amateurfunk dadurch, durch diese Veränderung, komplett ja irgendwie an Bedeutung verliert?
Nein, weil ich kriege immer wieder die Frage gestellt, in den Zeiten von Skype, Internet und Co., ja, für was brauche ich da noch Amateurfunk? Das ist eine persönliche Kommunikation im Amateurfunk, auch wenn alle zuhören können. Ist eine ganz andere Kommunikation, als irgendwie mal ein paar Pixel im Internet zusammenzuschieben. Also ich sag's mal so ganz, ich will's nicht zerreißen. Ja? Aber stell man sich mal vor, Wir haben zwei Arten von Bloggern. Ein Blogger, ja, der zeigt quasi so Vorher-Nachher-Ergebnisse. Ein Tischler, ja, oder wie auch immer, zeigt den ganzen Prozess. Und dann haben wir einen Food-Blogger, ja, der zeigt die Mahlzeit dort. Aber bam, ein Bild. Und mit diesem einen Bild, ja, will er was sagen. Der Food-Blogger, ja, der wird niemals von diesem, ich sag mal, ergebnisorientierten Blogger verstanden werden. Er sagt, ich habe doch hier einen tollen Prozess, habe mein Erfolgserlebnis, ja, und habe ein Endergebnis. Ja, was hat der Blue Food Blogger davon? Ja, wenn also nicht die Story dabei ist, ein gewisses Verständnis, eine gewisse Kommunikationsebene, wird das nie richtig miteinander funktionieren.
Wenn ich das kurz runterbrechen darf, dann heißt das ja, dass die neuen Kommunikationsmittel, wenn man das mal so nennen darf, keine Konkurrenz zum Amateurfunk sind, sondern beides kann parallel laufen.
Also wir benutzen das Internet, wir benutzen Mail, ja, wir benutzen die neuen Medien in Anführungsstrichen, ja, auch in unserem Tagesgeschäft. Ja, ohne Monitor, ohne Computer wird mir da oben auch nicht auskommen. Ja, wenn ich die Funkwettervorhersage haben will, dann hole ich mir die aus dem Internet. Ja, die Schnittstelle zu Hamnet. Hamnet heißt also High Speed Multimedia Amateur Network. Ja, ist ein Computer, ist ein Browser, ja, ist ein digitales Telefon. Also man sieht überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja, nur das Übertragungsmedium ist ein anderes. Ja. Also und auch natürlich, was präsentiert wird.
Also von wegen Amateurfunk ist veraltet. Wenn du einen Wunsch hast für den Amateurfunk, für dessen Zukunft in den nächsten Jahren, was wäre das für einer?
Naja, ehrlich gesagt, mein persönlicher Wunsch wäre, ja, noch mindestens 100 Jahre die Entwicklung mitzumachen. Ja, da wird man halt verwehrt bleiben und natürliche Dinge. Es ist so etwas von spannend, nicht nur in dieser Welt zu leben, sondern auch die Welt von morgen mitzugestalten. Ja, und der Amateurfunk wird sich ändern. Er wird sich ändern müssen, wie sich auch der Rest der Gesellschaft und auch ändern wird. Ja, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und es geht um Kommunikation, es geht um Menschen. Ja? Die Technik ist nur ein Kanal, so ganz banal. Und solange die Menschen menschlich bleiben, ja, und nicht werden wie Roboter, naja, dann haben wir alle gewonnen.
Ich würde ganz gerne dich, Karl-Heinz, nochmal fragen, welche Rolle glaubst du, wird denn der Amateurfunk angesichts der Digitalisierung in Zukunft spielen?
Also ich leite das einfach mal davon ab, wenn wir uns hier in Deutschland mit unserer Aufstellung insgesamt nicht ändern, ja, und das hat auch schon etwas mit der Schule zu tun und das hat auch etwas mit dem Entgegenbringen von, ich sag jetzt mal, technischer Bildung, meine aber gar nicht so die technische Bildung, sondern den Umgang und vor allem das Verständnis der Dinge, ja, das unserem Nachwuchs nahezubringen, dann ist es völlig egal, wo der Amateurfunk landet, ja, weil die Gesellschaft wird einen riesen Rückschritt machen. Ich habe einen riesen Respekt davor, ja, wenn Jugendliche, gerade dem Kindesalter entsprungen, ja, Rechner programmieren. Und nicht nur, ja, verzweifelt, ja, auf dem Bildschirm rumwischen, wo nichts zu rumwischen ist. Ja, denn die haben das Interesse, die haben die Neugier, ja, hinter die Mattscheibe zu gucken, zu verstehen, was daran passiert. Ja, und wenn wir verstehen, das zu fördern, und wenn wir es nicht kapieren, ja, mit unseren etablierten Verfahren dieses Interesse zu unterdrücken, ja, wenn wir so da endlich davon wegkommen, ja, so eine echte Förderung implementieren, ja, dann hat unsere Gesellschaft eine Chance, ich sag mal, diesen Lebensstandard zu wahren, den wir jetzt haben. Ich sehe das, man muss ja nur mal rumschauen, wie andere Länder das machen. Ja, und noch nicht mal so weit weg. Gehen wir mal nach Estland. Ja, die haben eine wahnsinnig tolle Förderung, nicht nur für die Unternehmen, ja, die Infrastrukturen bereitstellen. Dort wird kaum mehr bar bezahlt. Ja, alles funktioniert digital, sprich über Karte. Klar, damit muss man umgehen können. Ja, man muss in etwa wissen, was auf dem Konto ist, kann ich mir das Hobby noch leisten. Ja, aber wenn man nicht früh in diese Richtung gefördert wird, wird man es auch niemals umsetzen im Alter. Ja, der alte Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ein bisschen abgedroschen, passt aber im Prinzip.
Also Karl-Heinz, wenn du jetzt eine Forderung an Angela Merkel stellen könntest, was wäre das für eine?
die Frage, wie funktioniert das Internet, selbst zu beantworten.
Alles klar. Das sagt Karl-Heinz Wolf. Er ist Funkamateur und war heute bei mir zu Gast in einem sehr, sehr spannenden Gespräch. Wir haben über das Hobby Amateurfunk gesprochen. Wir haben selbst gefunkt. Wir haben gemorst. Also es war wirklich sehr, sehr interessant. Den Ausschnitt werdet ihr dazu dann nachher vom Gespräch auch noch auf der Website von MeinLux finden, hier von Lux Radio natürlich. Und ich bedanke mich erstmal, Karl-Heinz, für dieses Gespräch.